Ich möchte zu dieser Stunde ganz besonders das Trauerhaus Steinke auch begrüßen. Wir wünschen euch Trost, den nur Gott geben kann. Wir als Gemeinde, wir beten für euch und stehen auch hinter euch. Jeder Mensch braucht ein Zuhause, ein Ort, wo er sich geborgen fühlen kann, wo er angenommen ist, wo er zur Ruhe gekommen ist. Das erste Menschenpaar, Adam und Eva, sie hatten so einen Ort gehabt, das Paradies, der Garten Eden. Das war ein Ort, wo sie zu Hause waren, wo sie ihr Heim hatten. Doch wir alle als Bibelleser wissen, durch den Sündenfall hatten sie dieses Zuhause verloren, ihre Heimat. Und vor allen Dingen, seither waren sie getrennt von Gott. Auch das Volk Israel, als es in Ägyptenland lebte, lebte zwar zu Hause in Ägypten, aber es war nicht ihre Heimat. Es war ihr Sklavenhaus. So lesen wir es in 2. Mose, Kapitel 13, Vers 14. In 2. Mose 13, Vers 14, da wird das Haus, in dem das Volk lebte, beschrieben als das Sklavenhaus. Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt. Sie lebten in Knechtschaft, sehnten sich nach Freiheit, hatten zwar ein Zuhause, aber keine Heimat und auch keine Gemeinschaft mit Gott. Sie waren nicht in der Lage, aus eigener Kraft aus diesem Zustand herauszukommen. Und so riefen sie zu Gott, so lesen wir es, und Gott erhörte ihr Gebet, führte sie heraus aus diesem Sklavenhaus. Doch als er sie herausführte und sie durch die Wüstenwanderung wanderten, hatten sie immer noch kein Zuhause. Wir lesen davon, sie lebten in Zelten und Hütten. Sie waren Pilger und Fremdlinge. Aber sie hatten ein Ziel gehabt, das Land Kanaan. Dort sollten sie ein Zuhause bekommen. Dort wollten sie und durften sie eigene Häuser besitzen, in denen sie sich geborgen und angenommen fühlen durften. Raus aus dem Sklavenhaus, hin zur Freiheit, zur Geborgenheit und Ruhe. Und vor allen Dingen wollte Gott in seinem Haus mitten unter ihnen wohnen, als Vater in seinem Haus, im Haus des Vaters. Und diesen Gedanken möchte ich mit Gottes Hilfe heute ein wenig vertiefen unter dem Motto: Das Haus des Vaters. Das Haus des Vaters. Was ist das Haus des Vaters? Was verstehen wir darunter? Darf ich euch dieses Haus heute vorstellen? Wenn die Bibel vom Haus, vom Zelt, vom Bau spricht, dann hat das immer eine geistliche Bedeutung. Wir lesen es in Psalm 27, Vers 5. In Psalm 27, Vers 5, da lesen wir folgende Worte: Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Da haben wir Schutz in seiner Wohnung. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt. Auch hier wird er Gedanke zum Ausdruck gebracht: Wir haben Zuflucht in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Und so sehen wir das Haus des Vaters. Das ist ein Ort, wo wir Zuflucht haben, wo wir Ruhe finden. Ein Haus hat ja Namen. Zumindest war das früher so der Fall. Die Häuser hatten Namen gehabt. Bett El, was so viel heißt wie Haus Gottes. Bethesda, was so viel heißt wie das Haus der Gnade oder das Haus der Barmherzigkeit. Bethlehem, das Haus des Brotes. Und so hat auch das Haus Gottes einen Namen. Jesus, er gibt dem Haus den Namen, das Haus meines Vaters. Wir hatten davon in der Vorlesung gehört. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das ist der Name des Hauses. Und allein der Name gibt uns doch viel zu verstehen über das Haus. Das Haus des Vaters. Es heißt so viel wie, dass Gott der Eigentümer des Hauses ist. Gott ist der Erbauer des Hauses. Gott ist derjenige, der das Hausrecht hat. Gott ist derjenige, der auch seine Hausordnung hat, in dem sein Frieden wohnt. Das Haus des Vaters, das bedeutet auch, er ist der Vater. Er hat eine große Liebe an seine Kinder. Dort in dem Haus, da lebt seine Familie, Geschwister, da ist Heimat. Das Haus des Vaters, das ist das Haus, woher Jesus gekommen ist, als er auf diese Erde kam. Das Haus des Vaters, das ist festgebaut, das hält. Selbst die Pforte der Hölle werden es nicht vermögen zu zerstören. So ein festes Haus ist dieses Haus, weil es auch ein festes Fundament hat. Jesus Christus ist selbst der Eckstein. Und ausgerechnet diesen Eckstein hatten die Bauleute verworfen gehabt. Und wenn wir Häuser bauen, und diese Häuser von guter Qualität sein sollen, dann verwendet man Material, was haltbar ist. Von Kupfer sagt man, das hält ewig. Wenn man das verwendet, da hat man lange Freude dran. Wir wissen, hier auf dieser Erde hält nichts ewig. Doch Gottes Haus, das ist ein ewiges Haus. Dieses Baumaterial, das hält ewig. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1 lesen wir davon. 2. Korinther, ich lese im Kapitel 5 den ersten Vers. Da wird uns davon gezeigt und gesagt, dass es ein Haus ist von ewigem Bestand. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott, ein Haus nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. Und in diesem Haus, da dürfen wir uns sicher fühlen. Durch die Wände dieses Hauses, da gelangt nichts hinein, was nichts hineingehört. Keine Sünde, kein Tod. Kein Feind. Und auch ein Dach hat dieses Haus. Denn Gott, der Vater, lässt seine Kinder nicht im Regen stehen, sondern er sorgt für sie. Und als Elisa bei der Schunamiterin und ihren Mann wiederholt einkehrte, sagte sie zu ihrem Mann, weißt du was, wir richten da eine Kammer für ihn ein, wo er dann immer, wenn er bei uns ist, wohnen kann. Und sie zählt dann all die Gegenstände auf, die sie auch als Einrichtung für diese Kammer auch verwenden wollten. Ein Bett stellen wir hin, einen Tisch, einen Stuhl und Leuchter, sodass er sich wohlfühlt, wenn der Prophet, wenn der Mann Gottes bei uns ist. Im Hause Gottes ist die Einrichtung vollständig. Ein Bett zum Ausruhen. Zum Erholen. Dort können wir uns erholen. Dort können wir wieder Kraft schöpfen. Ein Tisch, an dem er uns immer wieder reichlich zu essen gibt. An seinem Tisch einen Stuhl, wo wir uns setzen können. Wenn Besucher zu uns kommen, dann bieten wir ihnen doch einen Stuhl an. Sie sollen doch angekommen sein. Und so bietet er auch uns einen Platz ein. Ein Leuchter. In seinem Haus, im Haus des Vaters, ist es hell, ist alles klar, ist alles sichtbar. Und auch in diesem Haus, Da gibt es Vorräte, Öl, Mehl, Brot, alles, was wir brauchen. All das finden wir in seinem Haus. Und das, was wir an Vorräte für unser Glaubensleben brauchen, geht nie zu Ende. Und wir finden auch dort Wasserkrüge. Sollen wir nicht Gefäße zur Ehre Gottes sein? Sind wir nicht auch manchmal vergleichbar mit einem leeren Wasserkrug, der so hingestellt wird, alleine für sich wenig Bedeutung hat? Aber wenn er dann mit Wasser gefüllt wird oder wie zur Hochzeit zu Kanaan Jesus das Wasser zu Wein verwandelte, dann bekam er einen größeren Wert. Und so will Gott, dass wir Gefäße zu seiner Ehre sind, in seinem Haus, das Haus des Vaters. Das ist ein Ort des Segens. Hier finden wir Fülle, die Freude. Wir werden mit den Gütern seines Hauses gesättigt, so sagt es der Psalmist im 65. Psalm. Und der Psalmist aus den 84. Psalm vergleicht das Haus des Herrn mit einem Haus, wo ein Vogel ein Haus gefunden hat, die Schwalbe ein Nest gebaut hat, um ihre Jungen auszuhecken. Das Haus des Herrn, das ist das Haus, wo unsere Kinder eine Zukunft haben, wo sie aufwachsen können. Das Haus des Herrn, das sagt Jesus, es ist ein geräumiges Haus. Es ist ein großes Haus. In meines Vaters Haus, da sind viele Wohnungen, da passen viele Menschen hinein. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Und deshalb hat er sein Haus gebaut als ein großes Haus, damit alle Menschen, ja die ganze Menschheit, darin Platz finden kann. Der König, der zur Hochzeit eingeladen hat, der hat ein großes Festmahl gemacht. Und es durften alle geladenen Gäste kommen zu diesem Festmahl. Als sie aber diese Einladung ablehnten, lud er alle ein, alle, die kommen wollten. Geht an die Gassen, an die Straßen, an die Ecken und ruft alle zur Hochzeit. So ein großes Haus ist das Haus des Vaters. Doch leider, leider, und das ist heute immer noch so, folgen nur wenige der Einladung, obwohl dieses Haus so groß ist. Obwohl so viele Wohnungen sind, obwohl für jeden Menschen eine Wohnung da ist, folgen nur wenige der Einladung. Und es gibt Bedingungen. Es gibt Bedingungen, worunter man in dem Haus kommen und wohnen kann. Denken wir doch daran, da ist doch einer gekommen von den Gästen, die eingeladen waren. Er kam herein. Aber er hatte kein hochzeitlich Kleid angehabt. Er musste das Haus des Vaters verlassen, weil er kein hochzeitliches Kleid hatte, weil sein Kleid nicht dem entsprach, was der Hausvater erwartete. Wer gehört denn in das Haus des Vaters hinein? Wer sind die Bewohner dieses Hauses? Darf ich dir die Bewohner des Hauses einmal kurz vorstellen. Denk doch daran, das Haus des Vaters ist ein heiliges Haus. Und ich möchte dir sagen, wer nicht in diesem Haus wohnt, zuallererst, Offenbarung 21, Vers 27 lesen wir es, wer nicht in diesem Haus sein wird, in Offenbarung 21, im 27. Vers, und es wird in sie nichts Unreines, oder wer Gräuel und Lüge ausübt, hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Nur die. Und in Kapitel 22, Vers 15 heißt es, draußen aber sind die Hunde und Zauberer, die Hurer, die Mörder, die Götzendiener und alle, die die Lüge lieb haben und tun. Diese sind nicht im Haus des Vaters, die kein hochzeitliches Kleid anhaben, die kein reines Kleid haben, die ihr reines Kleid, welches sie hatten, besudelt hatten, beschmutzt hatten, nur seine Kinder werden auch im Haus des Vaters sein. Seine Kinder haben ein Wohnrecht. Und jetzt dürfen wir uns die Frage stellen, wer wird ein Kind des Vaters und kann wohnen in dem Haus des Vaters? Lasst uns dazu Johannes 1 aufschlagen, da ist es Jesus, der sagt, wie man ein Kind des Vaters wird und ein Wohnrecht auf dieses Haus hat. Johannes 1, ich lese da den 12. Vers. Jesus sagt, aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die gläubig geworden sind, die zu seinen Kindern geworden sind. Sie haben das Bürgerrecht. Und so ist das Haus für die Kinder Gottes bestimmt. Der letzte Vers in den wohlbekannten Psalm 23 über den guten Hirten. Wie heißt es da? Ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Ich habe da ein Wohnrecht. Niemand kann mir dieses Recht rauben. Ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Es ist ein ewiger Besitz, ein Erbe für einen jeden, der das Heil in seinem Leben durch Jesus Christus erfahren hat. Wissen wir, was das bedeutet, dieses Erbe zu besitzen, eine Wohnung im Hause des Vaters. Und so müssen wir auch mit diesem Erbe umgehen. Wir müssen es beschützen. Wie war es denn, als der gottlose König Ahab kam und wollte Naboth Geld darbieten für den Weinberg des Nabots? Was sagte Naboth? Das sei ferne von mir, dass ich das Erbe meiner Väter verkaufe. Er hielt es wert, dieses Erbe zu bewahren. Liebe Geschwister, es hat einen großen Wert, dieses Erbe, dieses Erbrecht, Teil des Hauses des Vaters zu sein, zu bewahren. Das Haus des Vaters, das ist sein Volk, das ist seine Gemeinde, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. So sagt es Apostel Paulus, als er an Timotheus schreibt und sagt, Timotheus, wenn ich verzögere mit meinen Kommen, so wisse, wie du im Hause des Herrn zu wandeln hast, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Liebe Geschwister, das Haus Gottes ist die Gemeinde Gottes, ist der Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? So erinnert Apostel Paulus die Korinther. Die Gemeinde Gottes, das ist die Wohnung Gottes. Ein Gedanke, den Apostel Paulus an die Epheser vertieft. Epheser Kapitel 2, lasst uns das aufschlagen. Und da den 21. und 22. Vers lesen, Epheser Kapitel 2, Vers 21. Und hier wird von dem Bau gesprochen, von dem Bau Gottes, in dem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist das Haus des Vaters. Und das sind seine Einwohner, das sind seine Bewohner, die Gemeinde, die Gläubigen. Sie sind die Hausgenossen. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Diese befinden sich in diesem Haus. Und Jesus selbst stellt sich auch als den Hausherrn vor. In Matthäus 10, Vers 25, ich werde das jetzt nicht aufschlagen, da erwähnt er, dass er der Hausvater ist. Das Haus des Herrn, es ist aus lebendigen Steinen gebaut, so schreibt es Petrus in seinem Brief. Er baut auf den Grund der Apostel, wo Jesus Christus der Eckstein ist, so lesen wir es im 20. Vers des Epheserbriefes. Der Mensch, er baut auch. Er baut oft, viel und oft auch gegen Gott. Wir lesen es davon vom Turmbau zu Babel. Man baute sich einen hohen Turm, um sich einen großen Namen zu machen. Da, wo Gott nicht mitbaut, ist auch nicht sein Segen darauf. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Und so haben wir die Verantwortung, mit Gott zu bauen. Und wir wissen, dass nicht wir seine Gemeinde bauen. Das Haus des Vaters wird von Jesus Christus persönlich gebaut. Zu Petrus sagt er: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Und so ist die Gemeinde Gottes Ackerfeld und Gottes Bau, so sagt es Apostel Paulus an die Korinther gerichtet. Und als die Korinther sich so in Spaltungen verloren hatten, der eine wollte paulisch sein, der eine petrisch, der andere apollisch, dann sagte er: Wir sind doch nur Mitarbeiter an diesem herrlichen Bau. Doch der Baumeister ist Jesus Christus, der das Gedeihen schenkt. Die Gemeinde ist es, die von ihm gebaut wird. Die Gemeinde ist es aber auch, die sich auch gegenseitig erbauen darf, erbauen soll. So wie wir es auch in der Morgenzeit sehen, wie sich die Gemeinde gegenseitig erbaut hat. Jesus, er nennt den Tempel als das Haus meines Vaters. Als seine Eltern ihm suchten, dann sagte er ihnen: Ihr wusstet doch, ihr hättet doch wissen müssen, dass ich da sein muss in meines Vaters Haus. Und er nennt auch den Tempel auch ein Bethaus. Lasst uns mal dazu Matthäus 21 aufschlagen. Matthäus 21, Vers 13. Und so sehen wir, welche Bedeutung auch unser Haus haben soll. Jesus sagt: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Wir sollen, wenn wir hier zusammenkommen, auch dieses Haus als ein Bethaus haben. Gestern hatten wir uns so unterhalten über das öffentliche Gebet, welche Bedeutung es hat. Jesus unterstreicht es hier: Wenn man zusammenkommt in seinem Haus, dann soll es ein Bethaus sein. Dann sollen wir gemeinsam die Knie beugen. Dann sollen wir Gott anrufen und ihm loben und preisen. Doch was hatte das Volk aus dem Haus des Vaters gemacht? Was sagt Jesus hier in diesem Vers, wenn ich ihn weiterlesen? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und so zeigt es, was für eine Verantwortung wir als Gemeinde haben, dass wir das Haus des Vaters sind, dass wir das Haus des Vaters bleiben, dass wir nicht abweichen, dass wir nicht daraus eine Räuberhöhle machen, sondern dass es ein Bethaus ist und ein Bethaus bleibt. Das ist unsere Verantwortung, liebe Geschwister. Und Jesus, er erkannte, dass sie aus dem Tempel, aus dem Haus des Vaters eine Räuberhöhle gemacht haben. Und aus dem Haus des Vaters, als er sie nun verworfen hatte, spricht er nicht mehr vom Haus des Vaters, sondern nur noch von eurem Haus. So lesen wir es in Matthäus 23, Vers 38. Matthäus 23, Vers 38. Seht, euer Tempel soll euch verwüstet hinterlassen werden. Das ist, wenn Menschen selber bauen. Das ist, wenn Menschen Gott und seine Gebote verlassen. Dann ist es nicht mehr das Haus des Vaters. Dann ist es euer Haus. Dann zieht sich Gott zurück. Und es bleibt nur noch so eine leere Hülse zurück. Und so ist es wichtig, dass wir als Gemeinde das Haus des Vaters sind und bleiben. Es ist aber auch wichtig, dass wir auch in dem Haus des Vaters bleiben, dass wir die Gemeinde nicht verlassen. Der Psalmist im 16. Psalm, Vers 4, sagt es: Denen, die einen anderen nacheilen, werden groß Herzeleid haben. Eine Erfahrung, die man immer wieder macht, wo Menschen sagen: Ach, da ist doch auch noch ein anderes Haus. Die nennen sich doch auch Haus des Vaters. Da können wir ja doch auch hingehen. Doch man prüft nicht, ob es wirklich Haus des Vaters ist. Und dann trifft das Wort des Psalmisten zu: Denen, die einen anderen nacheilen, werden groß Herzeleid haben. Und so sehen wir, der verlorene Sohn, der war im Haus seines Vaters. Der hatte es doch gut gehabt. Der hatte ein hohes Erbe gehabt. Er hatte eine Wohnung gehabt. Aber all das war ihm plötzlich nicht mehr wichtig. Er suchte eine neue Heimat, ein neues Zuhause, und er verließ das Haus des Vaters. Und Jesus, wenn er von der Endzeit spricht, dann spricht er davon. Achtet darauf. Es wird gesagt werden: Hier ist Christus, da ist Christus. Hier ist das Haus des Vaters und da ist das Haus des Vaters. Der verlorene Sohn, er ging in die weite Welt und er verlor alles. Er verließ das Haus des Vaters. Er hatte ein Zuhause gehabt, ja, bei den Schweinen, aber er hatte keine Heimat gehabt. Und das Volk Israel, auch heute noch für uns ein mahnendes Zeichen. Sie kamen aus Ägypten nach Kanaan. Sie bekamen Häuser. Gott wohnte unter ihnen. Sie wohnten in ihren Häusern. Sie hatten ein Haus gehabt. Sie hatten Friede gehabt. Sie hatten Ruhe gehabt. Doch als sie Gott verließen, als sie das Haus des Vaters verließen, was lesen wir zur Zeit der Richter, zur Zeit Gideons? Wo lebten sie da? In Höhlen, in Klüften, versteckten sich. Und so haben wir eine hohe Verantwortung, dass wir das Haus des Vaters bleiben und dass wir im Haus des Vaters bleiben. Verlasst die Gemeinde, verlasst die Versammlung der Heiligen nicht. Gott sei Dank, der verlorene Sohn, er fand wieder zurück zum Haus seines Vaters. Wie hatte er denn zurückgefunden? Wie gelangt man denn überhaupt in das Haus des Vaters? Wie bleibt man in dem Haus? Eins möchte ich vorweg sagen: Der Vater und der Sohn, die sehnen sich nach der Gemeinschaft ihrer Kinder. Sie möchten, dass möglichst viele Menschen mit ihnen Gemeinschaft haben. Und so lesen wir es in dem hohepriesterlichen Gebet, welches Jesus betete: Vater, ich will, da wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Jesus wünschte es sich so sehr, mit seinen Jüngern gemeinsam im Haus seines Vaters zu sein. Und als Jesus ihnen eröffnete: Ich gehe hin, von hier auf dieser Erde weg zu dem Haus meines Vaters. Da sehen wir, da war auch ein Sehnen in den Herzen der Jünger. Wir wollen auch im Haus des Vaters sein. Jesus, wie kommen wir dahin? Wo ist dieses Haus? Welchen Weg sollen wir nehmen? Diese Frage hatten sie an ihn gerichtet. Und Jesus gibt ihnen eine Antwort: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und darüber werdet ihr in das Haus des Vaters kommen. Jedes Haus hat eine Adresse. Jedes Haus hat eine Adresse. Und Jesus Er gibt ihnen eines der besten Beschreibungen, die bis unsere heutige Zeit hineinreicht. Wir können das Haus des Vaters erreichen. Wir werden das Ziel nicht verfehlen, wenn wir diesen Weg nehmen, wenn wir auf diesen Weg gehen. Doch manchmal hat man so den Eindruck, wenn wir so in das Geschehen unserer Zeit hineinblicken, dass es viele Wege gibt. Viele Wege, die zum Haus des Vaters führen. Viele Häuser, die das Haus des Vaters angeblich sind. Seht, es fängt doch schon mit der Adresse ein. Es ist doch wichtig, dass wir die richtige Adresse eingeben, um zum Haus des Vaters zu finden. Stellt euch mal vor, wir würden hier in Deutschland unser Navigationssystem nehmen und wir wollen nach Neustadt. Und dann geben wir den Namen Neustadt an. Ich habe nachgelesen, es gibt 40 bis 50 Orte mit dem Namen Neustadt. Hören sich alle gleich an. Neustadt. Aber die alle haben eine andere Adresse. Prüft doch, ob das, was sich Haus des Vaters nennt, auch die richtige Adresse hat. Prüf es doch anhand Gottes Wort. Ist das wirklich die richtige Adresse? Hier ist Christus. Da ist Christus, hier ist das Haus des Herrn, dort ist das Haus des Herrn. Aber guck doch mal, ist das die richtige Adresse? Werde ich, wenn ich diese Adresse eingeben, auch das Haus des Herrn finden? Es kommt auch auf den Weg an, den wir wählen. Der Weg zeigt uns zum Haus des Vaters. Und so fragt Philippus, zeige uns den Vater. Jesus sagt, so lange bin ich bei euch gewesen und ihr wisst immer noch nicht. Ich bin doch der Weg. Ach, wisst ihr, liebe Geschwister, es sagt doch so viel darüber aus. Jesus ist der Weg und darüber finden wir das Haus des Vaters. Lasst uns doch mal diesen Weg einmal anschauen. Wie ist denn der Weg? Jesus ist der Weg. Und das bedeutet, sein Wesen, sein Leben, seine Predigten, seine Worte, sie alle zeigen auf das Haus des Vaters. Und er ist voller Liebe und Erbarmen, voller Barmherzigkeit. Und ich glaube, an dieser Stelle, da fangen alle Wege an. Und da sind sich auch alle einig, Jesus ist Liebe. Liebe, Liebe und Barmherzigkeit. Er deckt alles zu. Da ist der Weg und da fangen auch alle an. Da sind sich auch alle einig. Er ist demütig. Er gibt Gott die Ehre. Er ist gehorsam. Gehorsam bis zum Tod. Fangen da nicht schon manche Wege an abzuweichen? Ach, gehorsam, so genau. So genau nimmt es Gott nicht. Ach, sollte das so in der Bibelstelle gesagt sein? Nein, das könnte auch anders sein. Und schon fängt dann manch ein anderer Weg abzuweichen. Angeblich soll der auch zum Haus des Vaters gehen. Aber Jesus war gehorsam bis zum Tod. Er erfüllte alles. Jesus, er hat ein vollkommen heiliges Leben gehabt. Jesus, er hatte den Sieg errungen, den Sieg über die Sünde. Liebe Geschwister, sind da jetzt nicht schon viele Parallelwege, wenn man darüber spricht, wo dann Menschen sagen, nein, ein sündenfreies Leben, das ist nicht möglich. Das können wir nicht lehren. Und dann sucht man sich Prediger und Predigten und Haus Gottes, die das nicht lehren und geht schon einen anderen Weg. Wir wissen doch, Gott hat uns doch durch Jesus Christus die Sünden vergeben, aber er hat uns auch den Sieg geschenkt. Und wenn du, liebe Seele, vielleicht wie Petrus auch gestrauchelt bist, an der Stelle möchte ich dir sagen, sei nicht entmutigt. Und wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher. Wir dürfen zu Gott kommen. Gerade das Internet, liebe Geschwister, was für Not bereitet es. Aber wisse, Jesus hat den Sieg errungen. Wir müssen nicht immer fallen und aufstehen, wir dürfen auch Sieger sein. Und das ist der Weg, den Jesus uns gibt. Und da gibt es viele Parallelwege, die sagen, der führt zum Haus des Vaters 100%. Aber der führt daneben. Da ist eine Sackgasse, da ist ein Abgrund. Denen, die einen anderen nacheilen, werden groß Herzeleid haben. Wie oft hat man das schon erlebt und erfahren? Er ist ein Weg, wo Jesus uns gezeigt hat, er hat sein ganzes Leben Gott übergeben. Er ist gehorsam gewesen, er ist gegangen und hat sich ganz und völlig übergeben. Hast du dein Leben völlig Gott übergeben? Und er war in der Lage, auch denen zu vergeben und die zu lieben, die ihm Leid zugefügt haben. Das ist der Weg. Und wenn jemand meint, ich kann andere Wege gehen, ich komme auch zum Haus des Vaters. Denke daran, das Haus des Vaters, es hat eine Tür. Und durch diese Tür musst du hindurch. Eine enge Pforte, wo du anklopfst. Eine Tür, die Jesus Christus selber ist. Ich bin die Tür. Und diese Tür, sie hat ein Schloss. Und zu diesem Schloss gibt es einen Schlüssel. Und diesen Schlüssel hat auch nur Jesus. Und derjenige, der den Schlüssel hat, der hat auch die Schlüsselgewalt. Er entscheidet über den Zugang. Und so lesen wir es in Jesaja 22, Vers 22 über Eliakim, den Vorsteher des Hauses oder den Verwalter des Hauses Gottes, von dem gesagt wird, Jesaja 22, Vers 22, und das ist eine Voraussicht auf Jesus Christus, was dann auch in Offenbarung 3, Vers 7 bestätigt wird. Und ich werde ihm die Schlüssel zum Haus Davids auf seine Schulter legen, damit er öffne und niemand zuschließt, damit er zuschließe und niemand öffne. Jesus entscheidet am Ende, wer Zugang zum Hause des Vaters hat. Und er übergab auch die Vollmacht seinen Jüngern. Zu Petrus sagte er, wem du auf Erden binden wirst, der wird im Himmel gebunden sein. Wenn du auf Erden lösen wirst, der wird im Himmel gelöst sein. Und tatsächlich, als die Gemeinde in Samarien sich bekehrte, Petrus und Johannes dahin eilten, trafen sie eine große Gruppe Gläubiger, die sich taufen ließen. Unter ihnen war Simon der Zauberer, der sich auch taufen ließ, der glaubte. Doch als er sah, dass sie die Gabe des Heiligen Geistes bekamen, die erlösten, wofür auch Petrus und Johannes hingeeilt sind, damit sie nicht nur die Bekehrung, sondern auch die Gabe des Heiligen Geistes bekamen, dann wollte Simon es für Geld auch haben. Und da sagte Petrus, dass du verflucht wärst mit deinem Geld, tue Buße. Hier zeigt Petrus, Simon, du hast keinen Zugang zum Haus des Vaters. Du musst Buße tun. Da ist eine Tücke in deinem Herzen. So kannst du nicht hineinkommen. Ganz im Gegensatz haben zu den Schriftgelehrten haben die Jünger auch diese Vollmacht von Jesus bekommen, zu unterscheiden und auch hier ein Urteil, auch einen Simon auch auszusprechen. Die Schriftgelehrten durch ihre Gebote und Satzungen, sie hatten den Schlüssel zum Haus des Vaters gehabt, aber sie haben dadurch die Tür für sich und andere verschlossen. Gott sei Lob und Dank, Jesus, er hat den Schlüssel, er hat den Zugang zum Haus des Vaters, aber auch, und das ist ein Trost, immer, wenn auch ein Todesfall eintritt, er hat den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich, denn er hat die Vollmacht darüber, denn er hat den Sieg über den Tod errungen, er hat dem Tod die Macht genommen, er öffnet und schließt und er ist die Auferstehung und das Leben. Und wer an ihm glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. wird ewig leben. Leben wo? Im Haus des Vaters. Da werden wir mit ihm leben. Zu welchem Haus gehörst du? Zum Haus des Vaters oder zu einem anderen Haus? Zu welchem Haus gehöre ich? Lass uns diese Frage ernstlich beantworten, vor Gott prüfen. Sieh, die Bibel zeigt uns zwei Häuser, die sich über lange Zeit hinweg bekämpft hatten. Beide Häuser hatten anfänglich Gott gedient. Doch das eine Haus verließ den rechten Weg, verließ Gott das Vaterhaus, wendete sich von ihm ab und neidete dem anderen Haus, fing das andere Haus zu verfolgen und seitdem ist ein langer Kampf entstanden. Lass uns mal von diesen beiden Häusern lesen, welches wir in 2. Samuel Kapitel 3, Vers 1 finden. 2. Samuel 3, Vers 1, da wird nämlich vom Haus Sauls und vom Haus Davids gesprochen. Und es war ein langer Kampf zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. David wurde immer stärker, aber Saul nahm immer mehr ab. Sauls Haus, er hatte am Anfang Gott gut gedient. Er hatte einen guten Anfang gemacht. Er war im Hause des Vaters, wenn wir so bei diesen Gedanken bleiben. Aber er blieb nicht dabei. Er wich ab und er wurde immer schwächer. Frage dich doch, ob in deinem Leben der Segen immer größer wird, ob Gott dir immer mehr schenken kann oder ob du vielleicht auf einen Weg bist, wo du immer weniger von dem hast, was Gott uns zu bieten hat. Für diejenigen, die so an der Geschichte interessiert sind, ist oft so ein Geburtshaus einer großen Persönlichkeit von großem Wert. Das Geburtshaus Martin Luthers möchten viele gerne sehen, Goethes, Heinrich Heine. Jemand sagte zu mir, ich würde gerne das Geburtshaus von Karl Marx in Trier besuchen. Nun ja, mag er das gerne machen. Aber ich würde sagen und bin davon überzeugt, es gibt nichts Schöneres, kein größeres, kein wichtigeres Haus als das Haus des Vaters. Denk doch mal, vor über 2000 Jahren ist Jesus Christus aus diesem Haus hinausgegangen. Auf die Erde. Und denk doch mal, dieses Haus, möchtest du das nicht sehen? Wir dürfen es sehen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Jesus bietet es an. Wir dürfen es nicht nur sehen, liebe Geschwister. Wir dürfen auch darin wohnen. Auch eine Wohnung für uns ist dort bereitet. Und dort dürfen wir wohnen mit den Hausherren, mit Gott, mit Jesus Christus. Er hat für dich und mich eine Wohnung bereitet. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, waren sie auf einer langen Wanderung nach Kanaan, nach diesem Ort der Ruhe, des Friedens, der Gemeinschaft mit Gott. Wir als neutestamentliches Volk Gottes sind doch auch erlöst. Wir sind schon jetzt in einem Sinne in seinem Haus, in seiner Gemeinde. Doch es gibt doch noch das himmlische Haus, das Haus des Vaters, welches im Himmel ist. Das ist unser Ziel. Wir sind auf der Pilgerreise nach diesem herrlichen Haus und wir werden es erreichen, wenn wir durch die enge Pforte gegangen sind, wenn wir an Jesu der Tür hineingelassen wurden. Wenn wir auf den Weg, welcher Jesus Christus gehen und bleiben, wenn wir die Kosten für den Hausbau erwägen, wenn unser Haus auf dem Felsen Jesu Christus fest gegründet, wie es ist, das heißt im Gehorsam Jesu Worte ausführen, dann werden wir das Haus des Vaters erreichen. wenn die Gemeinde Gottes heute schon unsere Heimat ist, dann wird es das auch einst in aller Ewigkeit sein. Jesus, er verspricht dir und mir, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und an dieser Tür zu diesem Haus, wisst ihr, wer da keinen Platz hat, wer da nicht durch diese Tür hineinkommt, weil Jesus die Schlüsselgewalt hat, ihr lieben Trauernden, da findet der Tod keinen Raum, da findet das Leid keinen Raum, da ist nur Freude, da ist der Vater, da dürfen wir als Geschwister zusammen sein. Könnt ihr euch das vorstellen, im Haus des Vaters einmal zu sein, mit Abraham zusammen, mit Mose, mit all denen, die schon vor uns in diesen Haus hineingegangen sind? Gott hat eine Wohnung für dich und mich. Es kann unsere Wohnung sein. Es soll unsere Wohnung sein. Gott möchte uns Gnade schenken, dass wir ihm treu dienen, dass wir auf den Weg bleiben, dass wir das Haus des Vaters erreichen. Amen.